Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist Lovoo diese Woche. Und Lovoo ist eine schöne App zum Kennenlernen, gerade wenn man sonntags so ein bisschen zu faul ist, rauszugehen und man trotzdem sagt, man hat eigentlich Lust, jemanden kennenzulernen. Und dann kann man das ganz bequem aus der Hand rausmachen, in die weite Welt gehen. Und dafür ist es, finde ich, großartig. Oder wenn man eigentlich ein bisschen zu schüchtern ist, den ersten Schritt zu machen. Und ich kenne das von mir selber, dass ich Phasen habe, wo ich mich das nicht traue. Und da finde ich, ist eine App, die einem das vereinfacht, richtig, richtig gut. Bei Lovoo gibt es viele Möglichkeiten, den anderen auch schon besser kennenzulernen. Zum Beispiel gibt es Livestreams, wo sich Menschen vorstellen und ich finde, an einem Video jemanden kennenzulernen, das sagt viel mehr darüber aus, wie er ist, als ein einfaches Foto.
Auf jeden Fall.
Weil das ist auch immer eine Gefahr, finde ich. Wenn man nur ein Foto sieht, ist er wirklich so oder ist er nicht? Und es gibt dort Videos. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu swipen, zu matchen, zu flirten. Man kann Icebreaker versenden, man kann den Radar nutzen. Und alles macht das Dating-Game ein bisschen einfacher auf der Kennenlernebene. Und es gibt eine ganze Menge Premium-Features bei Lovoo. Die könnt ihr eine Woche lang kostenlos nutzen, ohne Werbung, mit einem Premium-Code, den wir für euch haben.
Und als beste Freundinnen und Hörer haben wir einen Premium-Code für euch und der lautet TRYLIFE123 und der wird buchstabiert alles groß TRY-LIVE-123.
Schön unkompliziert.
Schön unkompliziert für euch.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Apfelmittel für die Ohren. Die heutige Folge heißt Neid und Stolz. Ein Thema, was mich immer wieder betrifft, vor allem Stolz.
Warum nur?
Ich weiß auch nicht, aber eigentlich sollte die Folge Festival heißen, weil wir haben ja gerade unser Festival gefeiert am Wochenende auf der wunderschönen Insel Lindwerder und es war richtig, richtig geil.
Ja.
Kennst du das, wenn du zu einer Party gehst und dir nicht wirklich vorher eine Vorstellung machst?
Das kenne ich absolut, das war immer meine Voraussetzung, wie ich auf Partys gegangen bin.
Und dann wird die Party viel besser als erwartet.
Ja.
Und es war nicht nur das Festival an sich, der Tag, sondern alles drumherum, was besser war als erwartet. Ich glaube, wir haben viel gelernt aus dem letzten Jahr. Wir hatten ein, zwei Mal die Situation, wo wir in so eine Enge geraten sind wie letztes Jahr, ne, wo wir uns gestritten hatten und ja, einfach ich mich wieder mal alleingelassen gefühlt habe und überfordert gefühlt habe, so von wegen, ich muss alles alleine reißen. Aber wir konnten das besser lösen irgendwie dieses Jahr.
Wir haben ja dieses Jahr vor dem Festival, das ist mir dann gar nicht so richtig bewusst geworden, die Folge released, wo wir so unseren Streit, den wir dieses Jahr auch hatten, so ein bisschen aufgearbeitet haben. Und auf dem Festival kamen danach mehrere Hörer auf uns zu und haben uns gefragt, ob denn wirklich alles wieder gut sei, weil sie hätten damit gerechnet, dass wir auf der Bühne das ankündigen, weil die Folge so bitter war irgendwie. Mhm. Und ich hatte das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Hattest du das noch in Erinnerung, dass die Folge so derb und so deep war?
Also welche denn?
Die letzte, vor dem Festival, die letzte Folge.
Du meinst Blinder Fleck?
Genau.
Ich finde, da ging es mehr um meine blinden Flecken und gar nicht so um die blinden Flecken zwischen uns. Nee, ich hatte einen ganz anderen Bezug, aber es ist krass, wie jeder was für sich rausliest, ne?
Mhm.
Und deswegen finde ich, das ist so eine Sache, dass Kommunikation in so viele Richtungen zu deuten ist und so viele Missverständnisse offen lässt. Was mich im Nachhinein positiv berührt beim Festival ist, dass es mittlerweile so eine große Family ist, dass so viele Leute freiwillig zum Festival kommen und dort helfen und das mit aufbauen. Man muss faires halber sagen, es wäre ohne diese Leute einfach mal gar nicht möglich.
Nee, überhaupt nicht.
Es sind so Schlüsselpositionen. Und was mich total überrascht, dass die Leute sehr gut mitdenken, wirklich clever sind, handwerklich begabt, also so, als ob man die gebucht hätte. Und die bauen mit einem das auf, was man sich irgendwann mal vorgestellt hat. Und dadurch entsteht ein Momentum, das viel größer ist als all das, was man selber je schaffen würde. Und ich kann dabei was sehr, sehr Wichtiges lernen. Ne? Wenn du dir Leute anguckst, die große Sachen bauen, ne, oder schaffen, also ich will es jetzt nicht mit dem Rockefeller Center vergleichen, aber so monumentale Sachen, die schaffen das niemals alleine.
Nee.
Es entsteht immer aus der Gemeinschaft und aus der Begeisterung für diese Idee und das konnte ich spüren und das ist viel, viel wichtiger als alles andere, was irgendwie passiert.
Gab es so einen Moment auf dem Festival, wo du das Gefühl hattest, ja, das ist es jetzt, also dass du auch mal das sacken lassen konntest, was vorher alles passiert ist und die ganzen Anstrengungen so von dir abgefallen sind?
Den gibt es während das Festival läuft nicht. Also das liegt schon daran, dass wenn es Fragen gibt, die letzte Antwort auf eine Frage, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber die muss ich immer geben.
Ja.
Also wenn zum Beispiel die Polizei vorbeikommt und sagt, das ist zu laut, dann heißt es, okay, wo sind die Genehmigungen? Und ich habe vorher jemanden dafür bereitgestellt, der die ganzen Dokumente hat, aber am Ende werde ich doch angerufen und muss dann mit der Polizei reden und sagen, so und so sieht der Sachverhalt aus und die Genehmigung haben wir und mit denen ein bisschen rumscherzen, halt alles, was dazugehört. Und dann heißt es für mich, 10 Minuten später auf die Bühne zu gehen und einen ganz anderen Style zu fahren.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich mich verstellen muss, aber diese Polizeigeschichte von eben gerade gehört für mich nicht auf die Bühne, weil ich will, wie soll ich das beschreiben? Es ist auf der Bühne sein ist für mich eher wie ein Date mit dem Publikum.
Ja.
Und ein Date ist für mich frei von großen Problemen und es ist eher was Leichtes. Im Podcast hier ist alles vorhanden. Auf der Bühne, klar, gibt es da auch manchmal was anderes, aber ich will nicht mit einem Problem-Mindset auf die Bühne gehen, sondern es ist eher was Leichtes und was Freies und daraus kann sich dann was entwickeln.
Ja, also das Mitnehmen, das kann ich auch nur unterschreiben, dass man, wenn vorher ein Problem entsteht oder auch nur irgendwas aufkommt, was man, mit dem man nicht gerechnet hat, nimmt man das meistens dann mit. Und sich davon frei zu machen, das ist auch das, was mir eigentlich am schwersten fällt. Für mich gab es einen Moment, wo ich mich nicht frei gefühlt habe oder beziehungsweise wo ich gedacht hatte, wow, wir haben es geschafft, aber als die erste Fähre rüberkam.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, krass. Ja.
Und so diese Menschenmassen auf dieser Fähre drauf standen, da dachte ich, wow, es geht jetzt los. Wir haben es jetzt geschafft. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir, daran erinnere ich mich noch, wo wir noch am Ende, als die ersten Gäste kamen, ein paar Sachen geschmückt haben, waren wir diesmal eigentlich fast fertig. Also es gab nicht irgendwie noch einen, der auf eine Leiter geklettert ist und irgendwie noch einen Lampignon angebracht hat, sondern eigentlich stand alles.
Genau, es ist am Ende wie eine große Party und man hat entweder alles vorbereitet oder nicht und diesmal war alles vorbereitet.
Oder die Gäste müssen noch mithelfen, wenn sie kommen. Kannst dir noch ein paar...
Mit dem Staubsauger und der Erdnussbutter und der Katze erwischt. Nee, also genau das war lustigerweise auch mal ein Moment, wo du sagst, als diese Fähre rüberkam und die hat ja so eine große Bordwand, wo man einfach so raustreten kann. Und es war so, als ob eine Insel erobert wird.
Ja.
Und wir haben so ein Spielland eröffnet und alle Leute sind rübergekommen und dann auch so rausgeströmt und haben das Festival für sich erobert. Meine Sorge war ja, obwohl wir so viele Karten verkauft hatten und obwohl ja so viele Leute kamen, dass das sich alles so verläuft auf der Insel. Ne? Und es war am Ende genau richtig von der Fülle. Also es war sehr voll vor den Bühnen, aber man hatte trotzdem noch Platz, um sich zu entspannen und einfach ein bisschen am Rand was zu machen, ohne dass 1000 Leute auf einem drauf sind.
Ja.
Es war einfach sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und eine Sache, die ich immer mehr lerne und das ist das Geschenk von dem, was wir hier machen und was ich auch generell beruflich machen darf, ist, ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich vor Leuten spreche, dass es mir krass unangenehm ist. Und LeBron James, einer der größten Basketballer aller Zeiten, hat mal gesagt, dass wenn man da draußen ist, das, was du lernen musst, ist, dich komfortabel zu fühlen in unkomfortablen Situationen. Und das ist was, was bei mir mittlerweile so krass eingesunken ist und so vorhanden ist. Und das hat mir so eine Art Sicherheit für sehr viele Bereiche in meinem Leben gegeben.
Ja.
Das ist, als ob du eine Rettungskapsel, die wirklich sicher ist, auf dem offenen Ozean unterwegs bist und alles hast, was du brauchst. Und das ist eine Sache und ein Geschenk von dem Podcast und von den Bühnen und von meiner Arbeit, die ich da rausziehen konnte.
Ist es denn so, dass du in allen unkomfortablen Situationen eigentlich dich sicher fühlst? Also nicht immer, aber fast immer umschalten kannst? Weil ich mich gerade selber angucke und denke, bei mir ist es besser geworden, aber es ist definitiv noch ein weiter Weg, bis ich sagen kann, hey, komm her, unkomfortable Situation. Genau hier fühle ich mich wohl, ganz im Gegenteil.
Wenn du vor Leuten sprichst und wenn du zum Beispiel Interviews gibst oder wenn du im Fernsehen was machst, dann ist es manchmal in der Situation so, dass du dich selbst gar nicht mehr wahrnimmst, sondern so in diesem Jum drin bist, weil du eigentlich davon überfordert bist. Und das habe ich nicht mehr. Es ist so...
Also dieses Blackout-Phänomen.
Genau. Hm. Es ist eher so, als ob ich ganz normal mit Leuten rede.
Ah, okay.
Und das meine ich damit. Und das war ganz lange Zeit anders. Und das ist wie, als ob sich so ein Schalter ganz langsam umgelegt hat und jetzt auf der anderen Seite ist. Kann sein, dass es trotzdem nochmal wiederkommt. Ich finde, man sieht das in manchen Situationen. Man sieht es auch den Leuten an, wenn zum Beispiel jemand bei Lanz sitzt. Ne? Die Großbrüder, ne? Die beiden Fußballer.
Ja.
Der eine spielt bei Union, der andere spielt bei Madrid. Ne?
Puh, keine und Ahnung.
Bei Toni Kroos merkt man genau, der hat schon 100.000 Interviews gegeben und ist richtig, richtig krass sicher in dem.
Ja.
Das siehst du an der Körperhaltung, das siehst du, wie der in die Kamera guckt, wie der überlegt, antwortet. Und bei seinem Bruder hast du einfach gemerkt, dass er sich mega unwohl fühlt. Und was er mit seinen Händen macht, wie er da sitzt. Und es ist auch einfach am Ende die Übung.
Ja.
Und das Gefühl, hier kann dir niemand was. Also, ob du einen Vortrag vor Leuten hältst, ob du eine Sache präsentierst in der Firma, ob du von neuen Leuten sprichst, ob du zu deiner neuen Freundin nach Hause kommst.
Mhm.
Die Beurteilung der anderen Leute kann dir nichts mehr.
Welcher von den beiden war der sichere? Der Union-Spieler oder der Madrid-Spieler?
Was denkst du denn?
Ich denke, der...
Ich
habe gerade überlegt, ob vielleicht der Madrid-Spieler unsicher, ob vielleicht der Madrid-Spieler unsicher ist, weil er hier in Deutschland Interviews geben muss und der deutschen Sprache nicht mehr mächtig ist. Aber wahrscheinlich wird es der Madrid-Spieler.
Ich glaube, der redet mit seiner Family noch Deutsch zu Hause.
Aber ich finde es interessant, dass du es sagst, weil mir selber fällt es definitiv noch krass schwer, so einen Schalter umzulenken. Es ist besser geworden, aber ich habe auch immer das Gefühl, ich renne dir in dem Punkt immer so ein bisschen hinterher. Wenn du schon seit langem, glaube ich, in diesen unkomfortablen Situationen, gerade wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit zu sein, umschalten kannst, bin ich da immer noch sehr in diesem Modus, okay, ich fange mal lieber an meinen Fingern dran rumzuspielen, weil da habe ich Sicherheit, hier fühle ich mich wohl. Also das habe ich auch bei dem Auftritt gemerkt, gerade weil der so in dem Setting mit der Festivalorganisation nochmal sich ein bisschen anders gestaltet, als wenn wir auf Natur sind oder so vereinzelte Veranstaltungen haben, weil man ja in so einer Doppelrolle drin ist, war das für mich nochmal wirklich anstrengender, als wenn wir uns nur auf einen Auftritt vorbereiten können.
Und ich habe das Gefühl, das lässt sich krass übertragen auf das Leben, ne?
Mhm.
Also wir sind oft in unkomfortablen Situationen.
Ja.
Wenn wir streiten zum Beispiel. Eigentlich streiten wir uns oftmals, weil wir das Gefühl, was in einem Streit aufkommt oder durch die Beschuldigung, die wir an den Kopf geworfen kriegen, nicht aushalten.
Ja.
Es ist so unkomfortabel, dass wir lieber in eine Reaktion gehen und dem anderen dann auch Sachen an den Kopf donnern, dass wir so uns abgrenzen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du das Gefühl, ich bin okay, wie ich bin und es ist okay, was ich mache und meine Gedanken sind gut genug, um sie mit der Welt zu teilen, sacken lassen kannst, dann bist du auch gar nicht mehr in dem Modus, dich streiten zu müssen. So viel. Ich habe gestern eine interessante Situation mit meinem Opa erlebt. Mein Opa ist manchmal so ein richtig krass frustrierter alter Sack. Muss man einfach sagen, wie es ist. Der wollte immer Jockey werden, also Pferderennen fahren.
Mhm.
Und der war zu groß und zu schwer dafür. Ne? Der ist jetzt nicht riesig, der ist glaube ich 1,81 und hat damals so 70 Kilo gewogen. Aber es ist zu schwer gewesen, um Jockey zu werden. Und er ist einfach mal Maurer geworden. War sein ganzes Leben lang Kanarienmaurer und hat sich nicht wirklich was getraut. Mein Vater hat ihm später angeboten, mit ihm Geschäfte zusammen zu machen, aber irgendwie ist er nie aus seiner Komfortzone da ausgebrochen.
Ah, okay.
Und manchmal merkt man, wenn er merkt, was wir so beruflich machen, mein Vater und ich, dass er da ein Stück weit sein eigenes Leben reut.
Ah.
Und er hatte dann das Event im Fernsehen gesehen und meinte so, ja, aber 50.000 Leute schafft ihr nicht.
Ach so, beim nächsten oder übernächsten Mal.
Genau, also einfach die Messlatte so hochlegen,
dass man sie gar nicht schafft.
Und ich so, Opa, ich weiß gar nicht, ob das unser Ziel ist. Also, und ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Ziel vor Augen, 50.000 Leute zu... Also, weil es dann auch nicht mehr das wäre, was es ist. Ich genieße es gerade jetzt in dem Moment, ob 50 oder 100 oder 500 Leute mehr kommen oder weniger. Es ist genau richtig, wie es ist. Und es braucht nicht mehr oder weniger zu sein, sondern es ist genau da, wo es sein soll. Und ich wüsste, früher wäre ich davon angegriffen gewesen, von der Aussage. Aber heute ist es so, dass ich denke, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Also es hat nichts mit mir zu tun oder mit dem, was wir geschaffen haben, sondern es hat einzig und allein mit ihm und seinem Blick auf die Welt zu tun.
Also unrealistische Ziele stecken ist ja auch in der Politik sehr begehrt. Macht ja gerade Frau von der Leyen, die sagt, 2050 sind wir komplett rein, was Klimaverschmutzung in welchem Bereich auch immer angeht. Ein bisschen weit weg das Ziel, sodass man dann auf jeden Fall sagen kann, jetzt ist es Politik und in 2050 guckt eh keiner mehr genau hin.
Übrigens, von der Leyen wäre ich gern der Sohn. Ne? Seit 2014 hat ihr Beratungs- und Unterstützungsverträge von insgesamt 660 Millionen ausgegeben und davon gingen direkt 19,5 Millionen an ihren Sohn.
Hm. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was hat er gelernt, außer Sohn von der Leyen zu sein?
Ey, das ist schon geil. Nimm mal so 20 Mille.
Mal eben
abgestrichen. Merci, Mama. Da musst du auch aufpassen, dass du da nicht in Streit mit deiner Mutter gerätst.
Mit deinem Arbeitgeber. Wow. Aber wenn du jetzt schon deinen Opa anbringst, dann würde ich gerne meine Mutter noch kurz anbringen, die am nächsten Tag an einem Telefonat, das ich mit meinem Vater geführt habe, im Hintergrund immer plärrte und meinte, naja, war ja ein bisschen langweilig, das Festival, hätte ja mehr Musik stattfinden können.
Wow, die hat das Festival einfach nicht verstanden.
Und ich dachte, ja, genau.
Und manchmal denke ich mir dann so, ja, deine Meinung ist berechtigt durch die Brille, die du benutzt, um auf die Welt zu gucken. Mhm. Und die ist so unterschiedlich bei vielen Menschen. Und ich glaube, das darf man niemals vergessen. Also Kritik ist wichtig und sollte man sich immer angucken. Aber ich glaube, man spürt eigentlich oft, ob die Kritik eher was mit dem Menschen selber zu tun hat oder ob die konstruktiv ist und einfach einem helfen möchte, die Sache noch besser zu machen und zu optimieren an der Stelle. Und mein Vater kam auch, während das Festival lief, auf mich zu und meinte, ja, das kann man auch besser machen und das kann man auch noch besser machen. Und ich dachte mir so, wow, wenn wir jetzt schon wieder im Optimieren sind, dann verpassen wir das eigentlich zu genießen, was gerade stattfindet und wofür wir so viele Monate gearbeitet haben. Und in Deutschland, gerade in Deutschland, sind wir immer darauf bedacht, Dinge zu optimieren und noch besser zu machen. Ja. Aber wir verpassen oft den Genuss dadurch. Und das ist so schade. Und ich habe ihm dann gesagt, nach ganz, ganz kurzer Zeit, ja, da magst du recht haben mit, aber ich möchte heute einfach auf die Probleme, die es gibt, reagieren und alles andere einfach in einem Nachklapp besprechen und dann für das nächste Jahr noch besser machen. Also klar wissen wir, dass wir unsere Themen hatten. Foodstände gab es zu wenige, da sind uns ein paar vorher abgesprungen und deshalb musste man teilweise ziemlich lange auf das Essen warten. Auch die Portion finde ich nicht immer gerechtfertigt. Ja. Da müssen wir mit den einzelnen Ständen sprechen. Da haben wir dann im Vorfeld, ja, lasse ich mir einfach die Portion zeigen und sagen, ey, so viel gebt ihr raus für den Preis, weil ich möchte nicht, dass unsere Leute da verarscht werden. Und mit unsere Leute meine ich einfach alle Festivalbesucher und da fühle ich mich auch verantwortlich dafür.
Ja, auf jeden Fall.
Und Toilettensituation, da haben wir irgendwann im Haupthaus die Toiletten aufgemacht für alle. Da muss man für mein Gefühl auch ein bisschen lange anstehen, weil ich möchte einfach, dass man darauf kommt und dass man eigentlich nur das genießt und keinen Ärger hat, dass es so eine Urlaubsinsel ist und genau das genießen kann, für das man da ist. Also die Podcasts und alles andere läuft ganz easy nebenbei.
Genau. Also Busse war auch so ein Thema, was am Ende so ein bisschen Probleme gemacht hat, aber ich meine, das sind auch Erfahrungswerte, die wir dann fürs nächste Jahr mitnehmen.
Ja, ja, total. Und man merkt einfach, dass das Publikum, was da ist, in den meisten Fällen sehr, sehr verzeihlich ist.
Ey, und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so ein sauberes Gelände danach gesehen. Wir hatten, glaube ich, 13 Mülltonnen oder so und die waren alle nicht mal randvoll und auf dem Boden lag wirklich gar nichts an Essen.
Ja, das war wirklich krass. Und wenn die Mülltonnen voll waren, dann lag der Müll so ordentlich gereiht neben der Mülltonne. So Flaschen sogar noch nach Label sortiert.
Also da wirklich Respekt, ey. Ja. So habe ich es mir immer auch gewünscht für meine eigenen Partys zu Hause. Die waren nie so ordentlich wie dieses Festival danach.
Ich habe mal zu Hause, als mein Vater nicht da war, eine Party gefeiert mit 250 Leuten und du kannst dir nicht vorstellen, wie verwüstet die Bude danach waren. Leider ist es irgendwann ausgeartet und nach 120, 130 Leuten haben irgendwie Freunde immer Freunde von Freunden angerufen und da waren irgendwann 50% der Leute in der Bude und da wurde es mir auch richtig unkomfortabel, die ich nicht kannte. Also eine richtige amerikanische ausgeartete Party. Das ist, was man sich immer wünscht, aber man wünscht sich immer, dass das nicht bei einem selber stattfindet.
Auf die Partys bin ich immer am liebsten gegangen.
Total. Übrigens eine Sache, die ich schon auf dem Festival gesagt habe und ich finde, die gilt für alle Männer. Das muss man als Mann einfach mal ausprobieren. Und die ist für Männer, glaube ich, schambehafteter aufgrund der Sozialisierung als für Frauen. Und zwar, mit wie viel von deinen Kumpels umarmst du dich? Zur Begrüßung. Manchmal mit mir?
Manchmal mit dir. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Und also ich zum Beispiel nach dem Festival habe ich alle Männer herzlich umarmt und kurz gehalten. Mhm. Apropos kurz gehalten, ich war ja am Wochenende auch parallel noch bei deinem Vater Sachen wegbringen auf dem Gelände. Und ich habe jetzt zum ersten Mal auch diese Spiris erlebt und so eine lang anhaltende Umarmung gesehen, die ohne Scheiß wirklich 3, 4, 5 Minuten ging. Die standen da, während wir Sachen hin und her geschleppt haben und die haben nicht aufgehört, sich loszulassen. Die haben sich einfach nur gehalten.
Halte mich immer.
Und so noch ein bisschen bisschen gestreichelt. Und aber es war nicht so, wie du es beschrieben hast. Als du es vorher beschrieben hast, hatte ich so ein, keine Ahnung, es war so ein bisschen, aber als ich es gesehen habe, war es einfach nur schön zu sehen, dass sich Menschen so lange am Arm halten können und es aushalten. Wow.
Mhm. Ja, aber vielleicht lag es aber auch daran, dass die nicht wie sonst immer wirklich, also es waren ja nicht wie sonst immer so Menschen, wo du sagst, eigentlich möchte ich mit denen gar keinen Körperkontakt.
Nee, das waren es nicht.
Die waren visuell ein bisschen ansprechend.
Die waren visuell doch sehr ansprechend zum Teil, ja. Sowohl männlich. Aber
vielleicht ging es dann in die Richtung, ne? Hast du dir vorgestellt, wie du von den Frauen dann so gehalten wirst?
Auch die Männer waren nicht unansprechend, muss ich sagen. Die Männer haben mir sogar ein bisschen besser gefallen als die Frauen dort. Mhm. Mhm. Aber wenn ich Freunde umarme, männliche, versuche ich schon, die ich wirklich gern habe oder wo ich weiß, es hat auch gar nicht so sehr damit zu tun, ob ich die wirklich gern habe, sondern wenn die mir so ein bisschen zu sexuell rüberkommen oder wenn die eine Art haben, die ich eigentlich nicht gerne im Arm haben möchte, dann umarme ich sie nicht. Aber wenn sich bei denen wirklich nichts vermittelt, wo ich sage, hier muss ich irgendwie Angst haben, dann kann ich die auch gut in den Arm nehmen. Also da habe ich kein Problem mit.
Ja, und was ich schön finde, wenn man sich so umarmt hatte und mal kurz gehalten hat, dann lässt man sich aus dieser Umarmung los und dann gibt es ja den Moment, wo die Gesichter so relativ dicht beieinander sind. Und da kurz bevor quasi die Lippen weiter auseinandergehen, innehalten, Augen zu machen und die Lippen spitzen. Mhm. Es ist richtig großartig. Das musst du mal machen.
Und aber du siehst doch gar nichts.
Nee, aber du merkst, dass im Körper des anderen, dass so eine komische Steifigkeit entsteht und so ein irritierter, dass so ein Zucken nach hinten immer kommt. Und ein Kumpel von mir hat das auf Bali das erste Mal mit mir gemacht und ich dachte mir so, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er auf mich steht. Und ich war so, oh. Ich wollte jetzt auch nicht so ganz, ganz komisch sein und denken so, ey du Ficker, was soll denn das? Sondern ich habe so gedacht, machst du jetzt so einen türkischen Kuss auf die Wange? So, oder befreist du dich einfach so langsam aus dieser Umarmung? Und ich habe dann mich langsam nach hinten bewegt und er halt das mega gut ausgehalten, bis ich dann so 30, 40 Zentimeter weg war und dann konnte er nicht mehr und musste anfangen zu lachen.
Aber er ist nicht bi oder schwul gewesen.
Nee, ist okay. Nee, er fand es einfach nur lustig, mich in diese unkomfortable Situation zu bringen. Mhm. Und es ist mega geil. Und da sind wir wieder bei being comfortable when it's uncomfortable. Mhm. Also das ist genau das Ding halt, dass es so viele Lebensbereiche gibt, was auch völlig in Ordnung ist, wo du dich völlig unkomfortabel fühlst. Aber wenn du dich da rein entspannst, ist es einfach nur lustig und geil und damit auch das Spielen. Also,
aber ist es das, was er meinte, der LeBron, dass man Männer küssen dastehen lassen soll?
Das wäre vielleicht seine Zone, ne? Manchmal denkt man ja auch, ne, das ist mein unkomfortabler Bereich, dabei ist er schon lange komfortabel. Und dann heißt es, finde ich, wieder in den neuen Bereich gehen, wo es einem eigentlich ungemütlich ist. Und das habe ich gemerkt, das ist der stringente rote Faden in meinem Leben.
Boah, anstrengend.
Mega anstrengend, aber...
Wann kommst du denn da mal zur Ruhe?
Sehr, sehr selten.
Mhm. Ich frage mich halt, muss es immer unkomfortabel sein?
Überhaupt nicht.
Darf es nicht auch mal komfortabel sein? Das hatten wir letztens ja auch. Also muss ich jedes Mal mich mit küssenden Männern umgeben, nur damit ich mich unkomfortabel fühle? Also
ist ein großes Thema bei mir im Leben und ich kann für mich sagen, dass ich lange Zeit den Eindruck hatte, dass wenn ich nicht unkomfortabel davor war, wenn ich nicht an mein Maximum gegangen bin, wenn ich nicht voll an mein Limit war, habe ich das Gefühl, dass es nicht so gut geworden ist, wie es hätte werden können.
Ach so, krass.
Und das ist bei mir ziemlich krass verankert.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch nochmal was ganz anderes. Weil bei mir ist so, wenn es unkomfortabel wird und dann eine bestimmte Grenze erreicht, denke ich so, jetzt ist gut. Es ist jetzt genau richtig und so darf es jetzt auch bleiben. Und da gehst du nochmal drüber hinaus und sagst, nee, das ist noch nicht alles, es muss noch schlimmer werden oder noch mehr werden. Ah, okay, krass. Gut zu wissen für mich nochmal für die Zukunft.
Ja. Also mach immer schon das schmerzverzerrte Gesicht vom Anfang. Neid und Stolz. Bist du eher ein stolzer oder ein neidischer Mensch?
Also ich würde gerne sagen stolz, aber ich muss leider sagen, ich war lange und ich glaube, ich bin es auch immer noch eher... Na, ich weiß nicht, eher neidisch, aber ich war auf jeden Fall lange Zeit sehr, sehr neidisch. Und ich bin nicht so sehr stolz, dass ich sage, ich bin jetzt hier der tollste Hecht in den und den Bereichen, sondern, aber gibt es nur die beiden Varianten, wie das gibt. Die stehen sich gegenüber und man darf nichts dazwischen auswählen.
Es darf auch beides sein. Wann warst du das letzte Mal neidisch in den letzten 2, 3 Monaten und was für Situationen waren das?
Da gibt es nicht so viele. Eigentlich gibt es gar keinen. Also, doch wenn ich drüber nachdenke, gibt es schon ein paar Punkte, wo ich vielleicht, ich würde es aber nicht neidisch nennen, sondern das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, also auch auf dem Festival, dieses Umschalten von dir, was du schaffst, wenn wir von der normalen Situation auf die Bühnensituation kommen und dann einfach in so einen Modus gerätst, wo du einfach funktionierst. Da bin ich einerseits neidisch, aber andererseits denke ich auch, möchte ich das auch für mich? Möchte ich so einen Schalter haben, wo ich in so eine Professionalität komme? Weil ich ein bisschen Angst habe bei mir, weil ich mich da zu sehr kenne, dass wenn ich in so einen Schaltermodus verkomme, dass dann auch eine gewisse Form der Menschlichkeit bei mir verloren geht. Also da bin ich zwar einerseits neidisch drauf, ich würde es vielleicht gar nicht so sehr neidisch, sondern eher Bewunderung will ich eigentlich in dem Kontext hier gar nicht sagen mehr wollen müssen. Aber weiß, dass ich da aufpassen muss. Ansonsten verläuft mein Leben gerade so gut, dass ich nicht sehe, warum ich neidisch sein sollte. Wenn ich aber zurückgucke auf früher, was ich da für eine Person war, war es alles. Sei es das Auto des Nachbarn oder sei es das Auto vom Kumpel, sei das der nur 20 Euro mehr hatte als ich. Alles war neidbesetzt. Ich wollte immer das haben, was der andere hat und war nie mit dem zufrieden, was ich selber hatte.
Nochmal zu dieser Schaltersituation. Es ist nicht so, als ob ich bewusst einen Schalter umlege. Es ist mehr so, in dem Moment, wo ich mich da hinsetze auf die Bühne, dann ist es so, als ob ich mit jedem Einzelnen im Publikum so eine Verbindung eingehe. Also es hört sich sehr, sehr komisch an. Ja. Darum ist das energetisch auch so eine krasse Sache. Also es ist sehr, sehr energieaufreibend, aber man kriegt auch krass viel Energie vom Publikum. Und es ist nicht bewusst, dass ich denke, jetzt muss ich in den anderen Modus rein, sondern es ist eher so, dass das von alleine passiert. Und das ist dann auch was sehr Natürliches. Und es war eine ganze Zeit lang so, da hast du voll recht, dass ich bewusst einen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, das eine bleibt jetzt draußen, das andere bleibt hier. Aber es ist mehr organisch mittlerweile. Und es gibt ein paar Sachen, die einem auf dem Weg dahin helfen. Eine ganz, ganz wichtige Sache für mich ist immer, wenn ich aufgeregt bin und wenn ich eigentlich mich unkomfortabel in einer Situation fühle, ist das Gefühl zu haben, ich lehne mich selber an mich an. Von innen so. Dass ich sage, okay, du bist dein erster und wichtigster Ruhepol und lehnst dich an dich selber an. Das andere ist, dass man, wenn man Fehler macht, sich nicht selber dafür bestraft. Also wenn man sich zum Beispiel verspricht oder wenn man nicht ganz 100% so witzig ist, wie man gerne sein würde oder wenn man einfach so gedanklich manchmal nicht so schnell funktioniert. Auf der Bühne ist es ja so, dass du eigentlich auch gedanklich ziemlich schnell funktionieren musst. Ne? Und wenn das manchmal nicht so klappt, weil man ist ja auch von seiner Tagesform abhängig, dass man nicht runtergeht und sich bestraft dafür und sagt, ey, was war das für eine Scheiße? Weil ich habe schon das Gefühl, wenn da, weiß ich nicht, 1000 Leute vor der Bühne sitzen,
ja,
dass man denen was schuldig ist. Die haben sich auf den Weg gemacht, teilweise aus Österreich, aus der Schweiz, aus Heilbronn, aus Heidelberg, aus Brandenburg, aus Berlin und verbringen die Zeit mit dir.
Ja.
Und dieses Gefühl, denen was schuldig zu sein, das musst du auch ein Stück weit ablegen.
Okay, weil das fällt mir noch nicht so einfach. Weil genau das ist es nämlich, dass ich das Gefühl habe, man kommt in so einen Teufelskreis der Aufregung. Also auch wenn ich gar nicht mehr so aufgeregt bin wie am Anfang, aber durch dieses eigene Schuld zu sprechen, kommt man so, ach Mann, das war jetzt wieder nicht so. Und dann ist man irgendwann am Ende so, ach, ich sag lieber gar nichts mehr.
Letzten Endes ist es auf der Bühne zu sein, wie ein Date mit einer richtig geilen Frau zu haben. Und natürlich will man, dass es am Ende funktioniert und dass man entweder zusammen nach Hause geht oder...
Wem bimmst du denn am Ende eigentlich nach so einer Bühnensituation?
Meine rechte Hand. Es ist ja auch ein Stück weit ein Flirten.
Ja.
Also... Und mit jedem Einzelnen, der im Publikum sitzt, das hört sich so komisch an, aber das ist es letzten Endes. Am Ende möchte man einfach, dass es ein schöner Abend war.
Ja.
Ein schöner Abend, wo man sich tendenziell nochmal treffen würde.
Nochmal probieren.
Nochmal probieren.
Und beim dritten Date wird entschieden. Gab es bei dir was in der letzten Zeit, wo du drauf neidisch warst? Oder was denn?
Ich bin immer dann neidisch auf Menschen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie nicht aus ihrer eigenen Kraft oder aus ihren eigenen Ideen was erreichen und dafür belohnt werden.
Ja.
Und ich eigentlich merke, hey, wie die es machen, da könnte man das noch 50 Mal besser machen. Und die werden trotzdem so abgefeiert.
Ja.
Und das ist was, wo ich denn so eine, nicht mehr Neid irgendwie, so Ungerechtigkeit empfinde, wo ich denke so, das ist nicht real. Also ich empfinde immer das als gerecht, wenn jemand sich so aus seiner eigenen Kraft das erarbeitet hat und wo ich sage so, wow, der ist einen krassen Weg gegangen. Also dann empfinde ich selten Neid oder Missgunst. Aber wenn ich merke, da hat jemand eigentlich gar nicht das selber kreiert.
Aber bist du dann wirklich neidisch auf den? Also ist es dann nicht wirklich eher Ungerechtigkeit? Weil dann würde es ja, Neid würde ja bedeuten, du willst genau das, was er hat, auch haben in der Form, wie er es hat. Den Erfolg oder weiß ich nicht, was auch immer.
Also ich würde nicht gern das haben, was der andere hat, sondern ich würde gerne zeigen, wie es besser geht.
Oder dass er ein bisschen weniger hat.
Ich denke mir so, ey, das ist so unfair. Du machst du kopierst das,
ja,
und dann machst du das. Und eine andere Situation, die vielleicht was mit Neid und Stolz zu tun hat, ist, wenn ich was mit einer Frau hatte und vielleicht auch noch aktuell habe. Und
aber nicht so richtig Festes.
Nee, aber manchmal weiß man ja nicht, wo es hingeht.
Ja,
ne?
Genau, okay.
Und dann kommt ein Kumpel an und meint so, oh, ey, die ist ultra geil, die würde ich gerne bimsen.
Okay.
Und ich dann sage, nee, aber ja, ist halt nicht.
Und dann fragt er dann, warum nicht?
Ja, weil ich was mit der Frau habe.
Ja.
Und dann denke ich mir manchmal, würde es mein Leben so krass beeinflussen, wenn ich das zulasse? Also.
Das ist schon schwierig. Also, deswegen habe ich vorhin gefragt, warst du mit der, also bist du mit der fest oder läuft es auf irgendwas hinaus?
Ja, das weiß man ja manchmal nicht.
Trotzdem finde ich, ist es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man dann die Finger davon zu lassen hat.
Aber kennst du das? Es gibt Kumpels, die das nicht machen, denen ist das einfach scheißegal. Oder wenn du mit einer Frau ganz viele Jahre zusammen warst, ne, und der Kumpel kommt dann an und meint, ey, irgendwie fand ich dich schon immer geil, ich will die jetzt bimsen. Und du sagst so, ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Eigentlich ist mein Gefühl dann meistens, nee, finde ich nicht so geil.
Ja.
Und du dir aber denkst, und ich weiß nicht, ob ich dann was sein möchte, was ich eigentlich nicht bin. Ich möchte dann eigentlich generöser sein und denke mir so, ja, wenn die beiden Bock haben und Spaß zusammen haben wollen, ist ja eigentlich auch nichts dabei, ist ja nur Sex, ne? Dann mach das gerne. Und ich habe schon einmal das so gesagt und gemacht und gesagt, hey, ja, dann mach das. Und mein Kumpel und meine Ex-Freundin haben da miteinander geschlafen.
Ja.
Und das hat mir bis heute einen komischen Geschmack zu dem Typen gegeben. Und das Komische war, ich habe dann ihn gefragt, ob ich dann mal mit seiner Ex-Freundin bimsen darf. Und er meinte so, nö, will er nicht. Und dann dachte ich mir, du Ficker, ey, das geht zum Beispiel gar nicht.
Nee.
Diese einseitige Scheiße. Und ich muss auch sagen, ich habe das eigentlich nur bei Menschen, die ich menschlich verachte.
Ah.
Wo ich merke, entweder sind die mir so ähnlich, dass ich sie menschlich verachte und meine eigenen blinden Flecken nicht sehe. Oder ich merke, die ziehen immer nur ihren eigenen Vorteil aus Situationen. Und so eine Menschen kenne ich. Mit denen ist es zwar lustig, feiern zu gehen und bestimmte Sportarten zu machen, aber wenn du dir die wirklich anguckst als Mensch, dann ziehen sie immer nur ihren eigenen Vorteil aus Situationen.
Ja, also ich finde die Situation nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Einmal mit jemandem gerade aktiv im Kontakt zu sein, vielleicht auch schon mit ihr geschlafen zu haben und dann kommt jemand und sagt, hey, ich finde die geil, ich würde auch mal. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall die Hand drüber halten und sagen, Moment. Moment mal. Hier, ich bin hier erst noch dran. Danach.
Ja, gut, aber dann denke ich mir auch immer, das bin ja nicht ich, der das allein entscheidet.
Nee, aber ich finde, in der Situation ist es schon nochmal, darauf wollte ich nämlich hinaus, kannst du als Mann in der Situation stärker entscheiden. Bei dieser Ex-Freundin-Geschichte spielt viel mehr die Entscheidung auch der Frau, die ihren eigenen Willen hat, mit rein. Wenn die Situation vielleicht anders entsteht, ja, und dann vielleicht er dann höflich kommt, das kommt ja auch darauf an, wie er das dann mit dir bespricht, höflich auf dich zukommt und sagt, ey du, da ist irgendwie was entstanden zwischen uns, ist es für dich okay. Mhm. Also ich meine, er müsste sich eigentlich nicht das Recht abholen. Trotzdem kann ich aber auch verstehen, dass du sagst, Moment mal, warum muss das denn jetzt zwischen den beiden sein? Es gibt so viele Milliarden Frauen auf der Welt, warum muss es denn jetzt genau meine Ex-Freundin sein? Trotzdem finde ich, die Ex-Freundin-Geschichte, wenn da zwischen euch alles geklärt ist, nicht so schlimm wie diese akute Situation, wenn die eintritt.
Und ich merke, in beiden Fällen ist auch leider ein bisschen Stolz dabei, weil ich mir denke, eigentlich bin ich geiler als du und als du.
Ah,
und
ja.
In dem Moment, wo er sie bimst, ist es das Gefühl von wegen, wow, die bewertet das jetzt anders. Also das ist so ein komisches Gefühl von, wir sind gleichwertig.
Also geht es am Ende doch wieder nur um dich.
Es geht ein bisschen um mich.
Wow.
Und das ist ein ganz, ganz schlimmes, schäbiges Gefühl, für das ich mich auch selber schäme. Aber
du hast also die Frau eigentlich so in den siebten Himmel gehoben und in dem Moment, wo sie mit deinem Kumpel schlafen würde, macht sie sich definitiv, rutscht sie von einer 10 auf eine 8.
Nein, also sie degradiert mich in dem Moment.
Noch schlimmer.
Weil sie den anderen auf meine Stufe hebt.
Wow.
Okay, ich würde es gerne loswerden, aber es ist so in meinem Gefühls.
Okay, was wäre denn gewesen, wenn ich damals auf dich zugekommen wäre und du gerade mit einer was am Laufen hattest und ich dich gefragt hätte, ey du, ich finde die übrigens auch ganz geil. Dürfte ich. Würde ich dann auch degradiert werden in deiner Welt? Oder würdest du dich dann auch degradiert finden oder würdest du sagen.
Also.
Vielleicht antwortest du besser nicht.
Doch, doch, ich kann darauf antworten. Du hast was, glaube ich, Frauen sehr anziehend finden in deiner Menschlichkeit. und in deiner warmen Art und in deiner Art, Gespräche zu führen mit Frauen. Und deswegen könnte ich das ein Stück weit nachvollziehen. Bei den beiden besagten Kumpels, die sehen gut aus, aber die halte ich auf einer ganz bestimmten Ebene für seelisch so flach und für ziemlich dumm.
Ah, okay.
Also dumm ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann nicht verstehen, dass man was an denen findet.
Okay, verstehe.
Und das ist es so, wo ich mir denke, so wow, mit dem, okay, gut.
Es geht dann eher um die Ebene, auf der es passiert, gar nicht so sehr um Oberflächlichkeiten. Sondern
also es geht nicht nur um Optik. Mm. Aber natürlich, wenn einer aussieht wie ein Spaten und dann da ankommt und da frage ich mich auch, okay, was sieht sie in ihm? Aber
und vor allem in dir dann.
Vielleicht. Ja, vielleicht auch den Spaten.
Und du in dir. Vielleicht bist du ja da.
Stehst dann abends, bin ich der Überhebliche.
Stehst dann abends im Spiegel und ich bin so hässlich.
Sie hat mit dem geschlafen, dann muss ich auch so hässlich sein. Verdammt. Das ist es eher.
Ja.
Und ich hatte eine andere Situation auf Ibiza. Ich hatte einen Kumpel, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt habe, und der ist abends durch den Club gegangen und meinte, die ist safe, die ist safe, die ist safe. Als ob er schon mit allen geredet hätte und keiner darf die mehr anfassen. Ne?
Hat er den auch so Sticker auf die Stirn geklebt?
Gefühlt. Weil er die schon immer so gemarkert hat. Er hätte nur noch so einen Laserpointer dann bei haben müssen und so auf die zeigen
oder
müssen.
Oder er hatte so ein Branding-Tool, mit dem er normalerweise Kühe und sich direkt so auf den Arsch.
Du hast auch so ein kleiner Penis. Ein Henna-Tattoo hätte es auch im Zweifel getan.
Nein, es muss gebrandet werden.
Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, du, ich sehe nicht, dass du mit 12 Frauen an einem Abend schläfst hier.
Das Gib ist das, mir eine ab.
Das ist das Erste. Und wir können jetzt mal zu jeder einzelnen Frau gehen und das abpassen, wie das wirklich bei denen ist.
Ja.
Ob die das genauso fühlen wie du gerade. Und das Lustige ist, es hat nie eine Frau mit dem geschlafen.
Hm.
Weil er sich immer so krass selbst überschätzt hat.
Ah.
Und das war auch für mich nicht gesetzt, dadurch, dass er gesagt hat, hey, die ist safe. Ja, die findest du geil, weil die offensichtlich geil aussieht.
Ja.
Aber die findet jeder andere auch geil und jeder kann hier sein Glück probieren. Und schwierig wird es immer dann in der Situation, wenn du mit einem richtig guten Kumpel unterwegs bist und ihr findet beide dieselbe geil.
Mhm.
Und dann tendiere ich immer dazu zu sagen,
Schnick, Schnack, Schnuck.
M-m. Möge der Bessere gewinnen.
Wow.
Möge der Bessere gewinnen.
Scheiße.
Und ja, manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück und dann ist es halt das Spiel des Abends.
Mhm.
Und manchmal entdeckt man auch viel Schönheit in der besten Freundin.
Von dem Kumpel.
Achso, in der Freundin.
Wer hat am Ende hier wirklich verloren?
Ich habe dir mal die Geschichte erzählt von meinem Kumpel, ne, der von seiner Freundin betrogen wurde und der dann den Typ, der mit seiner Freundin geschlafen hat, von dem über Monate an der Freundin gegraben hat, bis er endlich mit der schlafen konnte, also er konnte sie dann überzeugen,
ja,
hat ein Foto davon gemacht, ist zu ihm zur Arbeit gegangen und hat ihm auf dem Pissoir, während er pinkeln war, das Foto gezeigt, wie er mit der Freundin was hat. Ne? Da muss ich mich fragen, was geht in deinem Kopf ab, wenn du so einen Weg gehst? Was ist da los?
Finde ich ganz gut.
Ey, da hat er wirklich ein halbes Jahr investiert. Und da muss auch viel Neid und Stolz am Start sein.
Ein bisschen vielleicht.
Ich habe noch eine Sache, wo ich sehr, sehr stolz bin. Aber erstmal ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und unser Sponsor diese Woche ist Sunshine Smile. Und vielleicht ist es nur meine Perspektive, aber ich sehe andauernd Leute mittlerweile mit Clear Alignern.
Mhm.
Also man sieht es ja nicht wirklich, nur wenn man ganz, ganz krass drauf achtet, dann sieht man das, okay, krass. Und ich finde, wenn man die trägt, sehen die Zähne fast noch ein bisschen schöner aus, weil sie größer sind. Und ich stehe auf große, gerade Zähne.
Ach, auf große?
Ja, also so kleine Tic-Tacs sind jetzt nicht so meins.
So wie meine.
Nö, ich finde, du hast auch schöne Zähne. Mit Sunshine Smile könnt ihr relativ einfach zu geraden Zähnen kommen. Sie verwenden eine Clear Aligner Technik, das heißt, ihr bekommt eine durchsichtige Zahnschiene, die ihr quasi rüberklickt oder über eure Zähne trägt und die Zähne verschieben sich dann mit jeder neuen Zahnschiene, die ihr reinnehmt in den Mund. Und ihr könnt schon vorher, bevor ihr die Behandlung anfangt, euch angucken, wie eure Zähne im fertigen Ergebnis aussehen werden, weil man macht entweder einen 3D-Scan, der ist kostenlos, lässt sich ein Abdruckset schicken und dann wird am Computer simuliert, wie sich die Zähne verschieben und wie dann das fertige Ergebnis ist. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Beratungszentren, wo ihr einen 3D-Scan machen könnt, zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Heidelberg, Köln, Münster und Bonn und jetzt auch in Wien. Und wenn eine Behandlung bei euch nicht möglich ist, entstehen auch keine Kosten.
Mhm.
Das heißt, mal ausprobieren, lohnt sich in jedem Falle. Das Ganze wird von Zahnärzten betreut, wenn ihr euch für eine Behandlung entscheidet. Das heißt, das ist nicht so, dass da ein paar Computer-Nerds sitzen und die ganzen Sachen zusammenbasteln, sondern Zahnärzte und Kieferorthopäden sind dabei. Die Behandlungsdauer ist durchschnittlich 6 bis 9 Monate und am Ende kann man noch eine Retainer-Schiene dazu holen. Das heißt, ein Draht, der eingeklebt wird hinter die Zähne, damit das Ergebnis so bleibt, wie es ist.
Und als beste Freundinnen-Hörer haben wir noch einen Rabattcode für euch, nämlich beste Freundinnen. Und wenn ihr den benutzt, entweder online oder in den Beratungszentren, dann bekommt ihr 20% auf das Abdruckset und 100 Euro erlassen auf die gesamte Behandlung.
Und jetzt weiter. Neid und Stolz. Ich merke, dass ich stolz bin, wenn es um Sachen geht, die mir emotional nahe gehen. Dass ich eigentlich, und da sind wir wieder bei, sehr komfortabel in Situationen sein, die eigentlich unkomfortabel sind. Ich kann es nicht in allen Bereichen. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass ich doch sehr weich und verletzlich bin, so innerlich. Und wenn jemand einmal zu viel Schaden da angerichtet hat, dass ich den eigentlich nie wieder reinlasse.
Wer ist denn in der letzten Zeit so bei dir aufgetaucht und hat zu tief gebohrt?
Naja, es ist eigentlich meine Ex-Freundin, die gefühlt sehr viel, ja, ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich sie ist und was ich bin, ne? Und ich würde sie ganz gerne manchmal mit offeneren Armen empfangen, aber merke, dass ich da so eine Art Schutzschild um mich herum aufgebaut habe. Ein Schutzschild aus Stolz, du kannst mir nichts, und ein Schutzschild aus, ist es vielleicht Vergeltung? So von wegen, du warst nie wirklich dankbar für das, was ich dir gegeben habe. Also, wow. Das klingt auch so hässlich, wenn man das sagt, oder? Ja. Aber es ist so. Also es ist so, dieses Gefühl ist in mir drin. Du müsstest eigentlich dankbar sein.
Mhm. Und wenn das nicht beantwortet wird?
Hey, wenn ich das so höre, wenn ich jemand anderes wäre, wenn ich das von jemand anderem höre, würde ich denken, was für ein überhebliches Arschloch bist du. Aber genauso ist es in mir drin. Du blöde Kuh, du bist nicht dankbar für das, was ich dir gegeben habe.
Das ist ein Thema, was du öfters hast im Leben, oder? Dieses.
Du müsstest eigentlich dankbar sein.
Also ein bisschen kenne ich das Gefühl auch. Das mit Stolz zu umschreiben, doch, es ist Stolz. Wie kommt man da raus, frage ich mich gerade. Also wie schafft man es, diesen Gedanken in der Form nicht mehr zu haben, weil für einen selber hat er ja eine Wahrheit in dem Moment. Also auch wenn man vielleicht versteht, dass es ein hässlicher Gedanke ist in dem Moment, ist dieses Gefühl ja irgendwann mal entstanden und nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern hat sich so bekräftigt, dass man ja das so stark spürt, dass man auch vielleicht ein Ventil braucht, um es rauszulassen. Und
es ist ganz schwer, da rauszukommen. Also wir hatten heute Morgen eine sehr praktische Situation. Ne? Ich habe uns Frühstück gemacht. Wir wohnen ja noch zusammen. Und ich habe ihr Kaffee gemacht. Ich trinke ja selber keinen Kaffee. Und die Putzfrau hat die Kaffeepresse weggedonnert. Also die hat sie aus Versehen aus dem Boden gedonnert. Deswegen war die kaputt. Und deswegen habe ich ihr provisorisch in so einem Kunststoffding einen Kaffee gemacht, habe die Presse da runtergedrückt und in dem Moment ist mir aus der Hand geflutscht und alles nach oben gesuppt. Ne? Und wirklich Kaffee überall auf dem Toast, an den ganzen Ritzen und in der.
Nein.
Und ich stand da mit Lilla und habe dann diesen Kaffee überall weggemacht und sie hat auf der Couch gesessen und hat irgendwie rumgedaddelt.
Ja.
Und dann denke ich mir so, wow, wenn wir uns wirklich unterstützen würden, dann würdest du jetzt kommen, die auch einen Lappen nehmen, während ich noch gerade Eierkuchen mache, Lilla auf dem Arm habe und das sauber mache und sagen, ich nehme mir einen Scheißlappen und helfe mit.
Selbstverständlich eigentlich. Also
aber wir sind mittlerweile in so einem Stolzding, dass wir sagen, ja, jeder kämpft für sich, mach du mal dein eigenes Scheißding. Dass keiner mehr dem anderen Support gibt.
Also ich denke, das ist auch eher, ich glaube nicht, dass deine Freundin im Inneren so ist, dass sie nie jemanden unter die Arme greifen würde, wenn sowas passiert.
Ja, also es gibt so Situationen, wo ich wirklich zornig werde, so dass ich zum Beispiel einen riesenschweren Rucksack aufhab und Lilla noch auf den Arm nehme und wir die Treppen hochgehen müssen und dann habe ich noch so ein Board, wo man ranschreibt und dann frage ich sie, ob sie vielleicht das Board mit hochnehmen könnte und dann kommt so ein Stöhnen, wo ich mir denke, ey, soll ich dich auch noch Huckepack nehmen? Aber das beschreibt genau das Gefühl, was ich habe, dieses alle tragen zu müssen. Und aus Stolz kann ich dann nicht sagen, ey, ich fühle mich eigentlich, würde ich mir wünschen, dass wir uns mehr unterstützen. Ja, also okay. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich beide das Beste füreinander wollen. Gleich, ob wir zusammen sind oder nicht, weil wir sind nicht mehr zusammen. Aber einfach menschlich, dass ich... Und eigentlich muss ich vom tiefsten Herzen sagen, dass ich das Beste für sie will. Also ich will, dass sie glücklich wird und dass sie ein schönes Leben führt und dass sie die Ziele für sich verwirklichen kann, die sie möchte und dass sie die Beziehung lebt, die sie möchte und dass es ihr gut tut. Aber da ist so eine Schicht drüber, mit Stolz überdeckt, die einfach nur sagt, sieh, wie schlecht es dir geht, wenn du nicht, sieh, wie schlecht es dir geht, weil du so scheiße zu mir warst.
Und das ist das, was du auch übertragen möchtest, manchmal in den Extremsituationen?
Manchmal in den Extremsituationen überträgt sich das, glaube ich, ja.
Also für mich hört sich so an, dass ihr auf jeden Fall so festgefahren seid, dass ich ihr das gar nicht mehr vorwerfen kann, dass sie dir nicht hilft in der Situation, wo der Kaffee durch die ganze Wohnung fliegt, sondern ich glaube, das ist für sie genauso auch ein Moment der Rache. Also für die ganzen Situationen, die vielleicht vorher genau andersrum auf anderer Ebene genauso gelaufen sind, für sie, wo du in irgendeiner Form sie vielleicht hast allein sitzen lassen mit Themen, Problemen, was auch immer, wo sie genau das gleiche gefühlt hat, gesagt hat, ey, ich habe das und das und das gemacht und der Penner lässt mich mit dem im Stich und bezieht es nicht mal in Betracht, vielleicht zu fragen oder sonst irgendwas zu machen. Also ich glaube schon, dass diese Situationen so passiert sind auf anderer Ebene. Und für mich hört sich das so krass nach Rache an für den Moment, anders kann ich es mir nicht erklären, weil eigentlich ist es ein Grundbedürfnis, glaube ich, jedes Menschen, wenn er nicht total blind und asozial ist, bei so einer krassen Sache wie Kaffee, der in allen Ecken und Ritzen verschwindet, aufzuspringen und zu sagen, ey, wo kann ich helfen, wo kann ich anpacken?
Ich bin zu stolz, in so einen Momenten dann zu sagen, hey, könntest du mir vielleicht helfen, das hier aufzuwischen, weil ich nicht riskieren möchte, dass so ein kannst du es nicht selber kommt, so, weil das trifft mich an einem ganz komischen Punkt.
Oder vielleicht sogar, nee, kannst du alleine machen. Wäre das schlimmer als dieses
Ich weiß nicht, warum sich das so komisch anfühlt, ne? Wenn du dann fragst und eine Abfuhr kriegst, weil du denkst, ja, dann habe ich wenigstens gefragt. Ja. Ich weiß nicht, ob eins von beiden schlimmer wäre. Ich glaube, dieses Stöhnen und dann Machen ist fast ätzender. Ja. Weil es nicht so klar ist, es ist dann, oh Mann, ey, du nervst.
Weil ich denke, wenn so ein Nö mach alleine, dann wäre wenigstens dein Bild bestätigt, dass du da jemanden hast, der wirklich...
Und wenn sie das macht, dann ist es so, dann will ich sie einfach eigentlich sofort aus meinem Leben streichen. Hm. So, aber für immer. Und ich bin ja jemand, der vermisst nicht wirklich so Sachen. Also auch wenn ich im Urlaub bin und alle Menschen weg sind, die ich normalerweise kenne und die mit mir Zeit verbringen, ich vermisse nicht so wirklich und ich wüsste, ich hätte auch nicht so ein Problem damit. Hm. Also vielleicht ist das auch ein Stolz und ein Schutzmechanismus, dass ich nicht so Leute vermisse, weil ich eigentlich niemanden wirklich so richtig nah an mich ranlasse. Ich weiß es nicht, aber meine Tochter vermisse ich schon.
Nach 3-4 Tagen.
Nach einer Woche.
Also ich meine, in der Festivalzeit, wo wir extrem viel zu tun hatten, war es für mich auch so, dass ich dachte, hey, fuck, ey, heute würde ich gern den Abend mit meinen Kindern verbringen, am ersten, am zweiten. Und ab dem dritten Tag wurde es dann weniger. Also ich sagte, okay, ich bin jetzt so im Modus, eigentlich ist es auch so okay. Und wenn dann Zeit war zwischendurch mal, dann hat es mich eigentlich auch fast genervt, weil ich so in diesem ganzen Festival-Modus drin war und im Arbeitsmodus.
Du bist eine Maschine einfach, du bist ein Tier.
Papa Arbeit, hast du doch gesagt, ne?
Und ich glaube, darüber machen wir mal eine Folge.
Ich denke auch, weil im Nachhinein hat mich das sehr erschrocken, dass ich auch wieder erst nach den Tagen lernen musste, mich wieder auf meine Kinder einzulassen, weil ich...
Ist ein anderer Modus, das ist völlig okay.
Auf jeden Fall, ja, total.
In dem Moment, wo du die Dinge bewusst wahrnimmst, finde ich, sollte man sich nicht dafür abstrafen. Und bewusst wahrnehmen heißt natürlich auch, seine praktischen Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Es reicht nicht zu sagen, oh, die Welt geht unter und wir gehen alle mit. In dem Moment, wo ich es bewusst wahrnehme, bin ich eigentlich in der Verantwortung, was zu tun.
Okay. I will do. Aber es ist halt nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe in dem Moment. Also ich wollte halt genau nicht in die Situation kommen, dass ich am Abend nach Hause komme und sage, boah, es ist mir zu viel, ich will jetzt meine Ruhe, ich will eigentlich nur für mich sein. Aber das darf phasenweise auch so sein.
Die Ansprüche, die du für dich privat hast, habe ich für mich beruflich.
Ja, ich glaube auch.
Da zusammen wären wir ein Tier, eine Maschine, die nicht funktionieren würde in der Wirklichkeit.
Die emotionale Elite auch auf Arbeitsebene.
Neid und Stolz, vielleicht am Ende die Frage, darf man die Sachen fühlen? Also fühlen darf man die erstmal sowieso,
auf jeden
Fall. Wenn sie aufkommen, sollte man sie sich nicht verbieten. Wie schafft man es vielleicht damit, produktiver und besser umzugehen? Und ich finde, Stolz und auch Neid sind zwei Gefühle, die eigentlich eher aus dem Mangel entstehen.
Ja, also vor allem Neid.
Mhm.
Stolz würde ich schon sagen, darf man auch öfters auf sich selbst sein, wenn es gerechtfertigt ist.
Ich finde, es gibt einen feinen Unterschied zwischen Stolz und diesem inneren Gefühl der Zufriedenheit. Also dieses,
ja.
Ah krass, ja, es ist richtig. Und bei Zufriedenheit steckt viel Dankbarkeit drin und bei Stolz ist es eher so, dass ich es alleine geschafft habe und deswegen ist es so großartig.
Es ist so toll geworden. Für was brauche ich euch eigentlich?
Genau. Stolz ist das Gefühl der Isoliertheit und Zufriedenheit ist das Gefühl, dass eher in Verbundenheit stattfindet.
Und Neid darf eigentlich komplett aus dem Leben verschwinden. Man darf es fühlen und muss sich aber immer...
Ich glaube, in dem Moment, wo du Sachen dir verbietest und die nicht mehr fühlst...
Ich sage ja, ich will es schon fühlen, aber ich glaube, es ist ein... Neid finde ich so mit einer der schwierigsten Emotionen, die man fühlen kann.
Todsünde.
Genau, und zulassen darf oder zulassen sollte, weil da ist oft ein wenig Positives dran, wenn man wirklich tiefen inneren Neid für was anderes empfindet. Es sei denn, man kann das ummünzen in was Positives für sich, dass man da reflektiert drauf guckt und sagt, ich weiß, ich bin neidisch auf die und die Sache. Was kann ich tun, dass die in meinem Leben in ähnlicher Form auch stattfindet, ohne dem anderen zu schaden? Weil ich habe oft das Gefühl, Neid birgt oft auch, dass man dem anderen indirekt auf anderer Ebene schadet. Dass zum Beispiel, wenn man neidisch ist auf irgendwas, was er hat und dann dafür immer relativieren muss, ja, aber dafür hat er an der und der Ebene...
Dafür sieht er scheiße aus.
Genau, dann hat er weniger. Und wenn man das, diesen bösen Gedankengang auflösen kann, darf auch
das Neid... Das habe ich bei einem, wo ich mir denke so, wow, du bist nicht innovativ und bist damit trotzdem erfolgreich, aber dafür siehst du richtig scheiße aus. Oh Gott, oh Gott. Also was du gesagt hast, ist genau richtig. Also Neid hat auch manchmal was damit zu tun, den anderen noch kleiner zu machen. Ne? Oh, warum hat er das? Und ich hätte es doch eigentlich verdient. Und ich finde, das Gefühl als erstes zulassen und dann tief reingehen und zu gucken, wo ist eigentlich mein Mangel. Und ich merke, ich bin immer am wenigsten neidisch, wenn es mir innerlich richtig gut geht und wenn ich erfüllt bin. Und erfüllt nicht im materiellen Sinne, erfüllt eher im seelischen Sinne, dass ich, das hört sich so Räucherstäbchen an, voller Liebe bin.
Und wenn man das hat und das kann, dann kann man nämlich das Gegenteil von Neid, nämlich gönnen.
Wow, und gönnen ist so eines der schönsten Gefühle.
Auf jeden Fall.
Also ich merke auch, dass ich lieber was verschenke, als geschenkt bekomme.
Ja.
Und es ist eher das Gefühl, dass man jemand anderes bereichert und ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht koppel an, du bist mir was schuldig.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Oh, ja.
Der Gefallen, den ich dir damals getan habe, erinnerst du dich noch?
Du weißt noch. Ich habe dir gesagt, ich komme irgendwann mit einem Wunsch zurück.
Genau.
Du bist der Familie was schuldig. Ja. Und am Ende ist es für mich, wie kann ich mein Herz immer wieder in Situationen öffnen, in denen ich mich eigentlich unkomfortabel fühle? Kann ich meine Brust immer wieder hinhalten, auch wenn das Risiko besteht, dass ich erstochen werde und dass ich irgendwann das Gefühl bekomme, dass der andere, wenn er mit seiner Brille auf die Welt zusticht, dass es eigentlich ins Leere bei mir sticht? Dass ich den anderen so mit seinen, in Anführungsstrichen, Fehlern mit wertschätzen kann, dass sie mich nicht mehr tangieren? Also wie das, was mein Opa gesagt hat oder was deine Mutter gesagt hat oder was mein Vater gesagt hat. Dass ich
oder das, was wir auch in der Dynamik oft haben.
Ja, oder das, was wir in der Dynamik haben. Dass ich sage, okay, das bist du.
Das ist halt ein Waschlappen.
Ja, und ich denke mir manchmal, das funktioniert so nicht. Und ey, ich würde immer noch sagen, das funktioniert so nicht. Aber es heißt nicht, dass ich dich menschlich dafür abdegradieren muss.
Genau.
Und das ist es, was ich auf jeden Fall über die letzten Jahre gelernt habe. Und dafür, Dankeschön.
Dankeschön.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.